Fragen von mir. Gott verbindet. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen. Ein viel beschäftigter Vater hat sich überlegt, dass er jetzt dringend sein Kind beschäftigen müsste. Und kam auf die Idee, ein ganz kompliziertes Puzzle zu erstellen. Er hatte eine Weltkarte gefunden in einer Zeitschrift und die hat er dann in viele Teile auseinandergeschnitten und dachte, da wird das Kind eine ganze Weile beschäftigt sein, die zu puzzeln. Erstaunlicherweise rief das Kind schon nach kurzer Zeit, es sei fertig. Und der Vater konnte das kaum glauben, dass das Kind diese schwierige Aufgabe so schnell fertiggestellt hatte. Und da sagte das Kind, Papa, weißt du, als du die Weltkarte ausgeschnitten hast, habe ich gesehen, dass auf der Rückseite ein Mann und eine Frau abgebildet waren. Und da habe ich mir einfach gedacht, wenn ich es schaffe, den Mann und die Frau zu verbinden, dann wird auch die Welt in Ordnung kommen. Und so hatte sie die Rückseite viel schneller gepuzzelt. Gott verbindet Mann und Frau. Nun ist es ja so, dass wir oder viele von uns auch leidvolle Erfahrungen, schmerzliche Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht verbinden. Es gibt so viele Missverständnisse und vielleicht fing das schon alles an mit unseren Vätern und Müttern, ging das weiter mit unseren Brüdern oder Schwestern, Kollegen und Kolleginnen, Lehrern und Lehrerinnen, dass wir oft Mauern erlebt haben zwischen uns und dem anderen Geschlecht, dass da vieles kaputt gegangen ist. Und deshalb fällt es uns schwer, uns Gottes Ideale überhaupt vorzustellen. Merken wir, wie belastet unsere Beziehungen zum anderen Geschlecht sind, weil immer die alten Bilder hochkommen, die alten Erfahrungen. Aber Gott möchte unsere Vorstellungen heilen, weil er die Liebe ist. Gott möchte Männer und Frauen verbinden. Als Geschwister, als Kinder und Eltern, als Kollegen und Kolleginnen, als Freunde und Freundinnen, als Chefs, als Chefinnen, wie auch immer, überall, wo wir mit dem anderen Geschlecht zu tun haben. Gott möchte uns verbinden und unsere Vorstellungen heilen. Und heute soll es um eine ganz besondere Beziehung gehen, nämlich die zwischen Mann und Frau. Aber wir wollen uns zuerst einmal ansehen, wer Gott ist. Denn dann verstehen wir das Geheimnis viel besser, in das er uns mit hineinnimmt. Gott ist Liebe. Das finden wir im ersten Johannesbrief, in Kapitel 4, Vers 8. Gott ist Liebe und das schreibt der Jünger Johannes, der mit Jesus sehr eng verbunden war. Gott stellt sich quer durch die Bibel immer wieder als der Liebende vor und er beschreibt seine Liebe als angstfrei. Das beginnt schon im ersten Buch Mose in seiner Beziehung zu den alten Vätern, zum Beispiel zu Jakob. Er stellt sich ihm vor und sagt nicht, ich bin der allmächtige Gott, sondern er sagt, fürchte dich nicht, hab Vertrauen zu mir. Und so begegnet er immer wieder seinen Menschen. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir, ich behüte dich, ich verlasse dich nicht. Gott stellt sich vor als der Liebende. Seine Vorstellung von Liebe ist treu und verlässlich. Er sagt schon zu den Menschen im Alten Testament, du musst nicht alleine gehen, ich bin mit dir. Und Jesus lebt das im Neuen Testament. 12-mal finden wir die Anrede, fürchtet euch nicht seinen Freunden gegenüber. Jesus zeigt einen angstfreien Weg der Liebe, der Begegnung und der Beziehung. Und Jesus vertieft das noch, indem er sagt, ich bin gütig und von Herzen demütig. Kommt zu mir und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Demütig und gütig, das ist vielleicht nicht so das Erste, was wir uns vorstellen, wenn jemand uns einen Liebesantrag macht. Demütig und gütig. Aber Gottes Vorstellung von Liebe ist angeknüpft an Güte, an Zuwendung und Demut. Er meint es gut mit uns und deshalb macht er sich klein für uns. Jesus erklärt uns, aus dieser demütigen, aus dieser dienenden Liebe erwächst Frieden, Ruhe für die Seelen. Und Paulus hat über Gott gesagt in Römer 8, Vers 32, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist ein Gott, der sich total hinschenkt, ohne Rückhalt. Gottes Liebe übersteigt alles menschliche Loslassen und Können. Gott gibt sich ganz hin. Und so lesen wir, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit wir nicht zugrunde gehen. Eine tiefe, hingebende Liebe. Und Gott beschreibt seine Liebe immer auch als rettende Liebe. Gott gibt nicht auf, selbst wenn wir alles verpatzt, ja, alles mit Füßen getreten haben. Auch dann investiert er sich noch einmal neu, mobilisiert noch mal alles, was ihm möglich ist, um uns zu retten. Und das ist die Geschichte durch das Alte Testament, wie er sein untreues Volk immer wieder liebt, ihm nachgeht, es herausrettet. Das ist Gottes Liebe für uns. Gott investiert sich ganz. Und Gottes Liebe offenbart sich am tiefsten in Jesus Christus. Gott ist Liebe und Gott ist in sich Verbundenheit, eine dienende Einheit. Gott der Vater, Jesus sein Sohn und der Heilige Geist. Sie sind eine sich dienende, verbundene Einheit. Jesus sagt, wer mir vertraut, der ehrt meinen Vater. Jesus ehrt seinen Vater, indem er den gemeinsamen Plan bis zum Tod am Kreuz zu Ende führt. Und der Vater ehrt wieder den Sohn, indem er ihn auferstehen lässt, indem er ihn auf den Thron setzt, zu seiner Rechten. Und Jesus ehrt den Heiligen Geist, indem er sagt, es ist gut, dass ich weggehe, weil dann kommt er zu euch, der Tröster, der in euch allen wohnen kann. Und der Heilige Geist wieder ehrt Jesus und sagt, dass er uns an all das erinnert, was Jesus bereits gesagt hat. Eine dienende Gemeinschaft. Man könnte es sich vorstellen wie ein Tanz, 3 in 1, und jeder verbeugt sich vor dem anderen, dient dem anderen, ehrt den anderen. Eine göttliche Einheit, eine Verbundenheit in Liebe, ein Geheimnis, 3 in 1, ein Gott. Und doch 3 in 1, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist im Hebräischen ist weiblich. Also Gott verbindet in sich alles Väterliche und Mütterliche, alles Männliche und Weibliche in eins. Gott vollkommen eins. Gott ist Liebe, aber Gott will Liebe. Und deshalb hat er sich etwas Besonderes ausgedacht und hat der Beziehung zwischen Mann und Frau als einer exklusiven Partnerschaft eine ganz hohe Wertschätzung gegeben. Er hat den Menschen von Anfang an geschaffen. Vater, Sohn und Heiliger Geist waren an der Schöpfung beteiligt. Und es heißt im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27 folgende: Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Schuf er sie, Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar. Als Gott die Menschen geschaffen hatte, sagte er, das war sehr gut. Er hat beide Geschlechter geschaffen und es war sehr gut. Und er gab sie einander zur liebevollen gegenseitigen Unterstützung, gab ihnen den Auftrag, fruchtbar zu sein, sich wieder zu verschenken, Leben zu gestalten. Schon vom Schöpfungsbericht an erfahren wir von dem Segen. Gott segnete sie. Und sie sind sich gegeben als Beziehungswesen, damit sie einander zur Seite stehen, sich nicht in den Rücken fallen, sondern den Rücken stärken, ihrer Entfaltung dienen, sich ermutigen, sich anfeuern. Im Buch des Predigers schreibt Salomo seine Weisheiten und sagt, wenn einer überwältigt wird allein, so sind 2 doch geschützter, widerstandsfähiger, und eine dreifache Schnur wird nicht so schnell zerreißen, heißt es in Prediger 4 im Abschnitt 9 bis 12. Es ist gut, zu zweit zu sein, aber Gott segnet diese Gemeinschaft und will der Dritte im Bunde sein, hineingeflochten in diese Beziehung von Mann und Frau. Gott drei und doch eins. Und so sollen Ehepaare drei und doch eins sein. Mann und Frau mit Gottes Hilfe und Gott eben in der Mitte, als dem Dritten im Bunde. Und so möchte eben Gott, dass seine liebevolle Einheit ein Gesicht in dieser Welt bekommt. Und deshalb ist Partnerschaft nicht einfach was Nettes, was man so machen kann, sondern Mann und Frau sollen ein Widerschein in dieser Welt sein von dem, was Gott in seiner Trinität ist und lebt, in seiner verschenkenden Liebe. Und so sollen Mann und Frau wieder so verbunden sein, eine Einheit soll in ihnen erstarken und wachsen, dass sie auch wieder ein Ausfluss für andere sind, dass sich diese schenkende, dienende Liebe durch sie weiterträgt, sie fruchtbar wird in ihrem Leben, ob nun durch eigene Kinder oder andere Menschen, die man in das Leben mit einbezieht. Gott ist in sich keine Symbiose, er sucht Beziehung zu uns allen und wünscht sich, dass in dieser Welt, wo er nicht so sichtbar ist, wie das in der Ewigkeit sein wird, dass ein Mann und eine Frau zusammen in ihrer Beziehung Gottes Einheit leben, dass die Welt eine Vorstellung von Gottes Trinität, drei in eins, bekommt. Das ist also ein riesiges Vorrecht, eine besondere Ehre. Partnerschaft leben wir im eigentlichen und tiefsten Sinne nicht für uns, damit wir eine Erfüllung finden. Im göttlichen Sinne leben wir das, um Gottes Spiegelbild in dieser Welt zu sein. Das ist der schönste Auftrag, den Gott uns eigentlich geben kann. Eine hohe Ehre, ein Vorrecht. Also vor ein paar Jahrzehnten dachte ich noch so ins Geheim, es gibt ja diese Bibelstelle, dass Jesus gefragt wird, wie das dann im Himmel sein wird, ob man da auch noch verheiratet sein wird. Und da sagt er ja dann, nein, das wird so nicht sein. Da dachte ich immer, na, hoffentlich ist das doch anders. Eigentlich würde ich gerne in Ewigkeit verheiratet sein. Ist ja irgendwie ganz schön. Aber so im Laufe der Jahre habe ich verstanden, dass es überhaupt nicht um mich geht in meiner Ehe, sondern es geht darum, dass ich auf dieser Welt, solange diese Welt besteht, die Gnade habe, dass ich Gott ein wenig und hoffentlich so viel wie möglich widerspiegeln darf in meiner Partnerschaft, die eine Gnade ist, wenn ich das erlebe. Aber dass das dann nicht mehr nötig sein wird, denn dann werden wir Gott alle von Angesicht zu Angesicht sehen und dann braucht niemand mehr dieses Abbild, diese, ich sag mal bei aller Schönheit, doch billige Kopie. Dann werden wir alle mit Gott vereint sein, ihn sehen, wie er ist, mit ihm hautnah Begegnung haben, dann braucht es kein Bild mehr dafür. Aber ich finde, es hilft uns, dass wir Partnerschaft nicht selbstsüchtig leben, dass wir nicht immer wieder fragen, was springt für mich hinaus, was habe ich davon? Im göttlichen Sinne geht es überhaupt nicht um uns selbst. Es geht um den anderen, es geht um ein Verschenken und es geht um Gottes Darstellung in dieser Welt. Das ist eigentlich ein Geheimnis. Und nun sitzen hier sicher viele, die noch nicht verheiratet sind, keine Partnerschaft genießen. Und ich denke, es ist vielleicht auch eine Hilfe, dieses falsche Bild schon mal präventiv abzulegen, als ginge es darum, dass ich jemand finde, der meine Lebenserfüllung wird. So hat sich Gott Ehe gar nicht gedacht. Wir sollen ihn abbilden, indem wir uns verschenken, total hingeben. Und das ist eine echte Aufgabe, wenn es gar nicht mehr um mich geht. Vielleicht ist es für manche auch gar nicht mehr ganz so erstrebenswert, sofort und unbedingt einen Partner zu finden unter dieser vielleicht ganz neuen Vorausgabe. Aber es stimmt, Gott möchte, dass unser Leben, unsere Intimität, die wir mit ihm leben, einen Ausfluss in der Welt hat, ganz individuell. Und wir lesen ja von vielen Menschen, die nicht in Partnerschaft gelebt haben. So ein Paulus wirkt ja nicht unglücklich auf uns, sondern weil er eine bestimmte Berufung in seinem Leben hatte, war er verantwortungsvoll genug zu sagen, und Jesus ja übrigens auch, da da werde ich mir jetzt keine Frau und Kinder nehmen, auch wenn das ein super Abbild ist für Gott in dieser Welt, aber wenn ich das nicht verantwortlich leben kann aufgrund der Härte meines Lebens, weil ich durch die Welt ziehe und gar nicht wirklich fürsorglich leben kann, dann ist es besser, dieses Bild eben nicht irgendwie zu ruinieren, verantwortungslos damit umzugehen. Und es gibt Lebensgeschichten, da mag das selbst gewählt oder auch besser sein, zu sagen, ich lebe dieses Bild nicht. Aber jeder sollte wissen, dass dieses Bild eine ganz besondere Ehre und unter einem ganz besonderen Vorzeichen steht, nämlich Gott wiederzuspiegeln. Und so dürfen wir, ganz egal, ob wir mit unserem Gott in einer Intimität alleine leben oder zusammen mit einem Partner diese Intimität mit Gott leben, wir dürfen Mitschöpfer des Lebens sein. Und deshalb bleibt auch übrigens die Beziehung zwischen Mann und Frau, ganz egal, welches Wort sich in unserer Gesellschaft dafür finden wird. Früher hieß das Ehe, aber es geht ja gar nicht um den Begriff. Diese exklusive Beziehung wird niemals aufgegeben werden, denn natürlicherweise können nur Mann und Frau zusammen Leben zeugen. Und da, wo es nicht um biologisches Leben geht, geht es doch darum, dass wir fruchtbar sind in dieser Welt, dass wir Gottes Liebe in die Welt bringen und auch auf diese Weise fruchtbar sind in unserem Leben, in dem Stand, in dem wir stehen. Wir dürfen Gottes Liebe weitertragen. Ehe als Spiegelbild der Liebe Gottes. Und so finden wir eben auch im Brief an die Epheser dieses Bild, dass Paulus Ehe vergleicht mit der Liebe, die Christus zu seiner Gemeinde hat. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie im Wasser und durch das Wort rein und heilig zu machen. So will er die Gemeinde herrlich vor sich erscheinen lassen, ohne Flecken, Falten und andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Paulus beschreibt hier, wie Jesus alles investiert, dass wir gut dastehen, dass seine Braut, die Gemeinde, von Jesus so dargestellt wird, dass niemand mehr was zu bemängeln hat. Und wir sehen schnell die Mängel, aber Jesus hat sich dafür verbürgt mit seinem Sterben und Auferstehen, dass wir als Gemeinde gemeinsam mit allen Denominationen auf dieser Welt, mit allen Nachfolgern Jesu Christi, die Braut Christi in dieser Welt darstellen dürfen. Was für ein Vorrecht. Und eigentlich will Gott uns sagen, ich bin Liebe. Sei du auch Liebe, denn ich bin Liebe. Und als die Jünger damals hörten, wie Jesus über Ehe lehrte, dann sagten sie und waren ganz entsetzt, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann in dem Stand überhaupt glücklich werden? So ein hoher Anspruch. Und da sagt Jesus, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Und das spornt an. Durch Gott ist alles möglich. Er ist mit uns, er hilft uns, er ist Liebe, er will Liebe und er wirkt Liebe. Gott möchte, dass diese bräutliche Beziehung, die er zu seinem Volk hat, dass die eine Darstellung findet. Und diese liebevolle Beziehung, die beginnt im ersten Buch Mose mit dem Paar Adam und Eva und geht bis zum letzten Buch der Bibel in der Johannes-Offenbarung, wo es um Christus und die Kirche geht. Und die exklusive Partnerschaft von Mann und Frau zeigt uns, wofür wir eigentlich auf Erden sind. Dass nämlich die fruchtbare Beziehung, die liebevolle Beziehung mit Gott ein Spiegel sein soll auf dieser Welt. Gott verbindet uns auf eine unvergleichliche Weise. Und Gott lebt Einheit in sich, Treue, Dauerhaftigkeit. Und so sind auch wir zu tiefer und dauerhafter Gemeinschaft berufen. Tiefe Liebe verlangt nämlich nach einer beständigen Einheit. Auch Liebe zu Kindern, ganz egal, ob leiblichen oder Menschen, die uns anvertraut sind, verlangt nach beständiger Einheit. Und schon gleich am Anfang der Heiligen Schrift ist von dieser Einheit die Rede. Und Jesus bekräftigt sie im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium. Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Also sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Nun hat sich unsere Gesellschaft verändert. Männer und Frauen verlassen ihr Zuhause, meistens nach dem Schulabschnitt. Und insofern ist das keine Zäsur heute mehr. Also müssen wir ein neues Bild schaffen für unsere Gesellschaft. Aber tatsächlich war dieses Verlassen, dokumentierte einen äußeren, öffentlichen Akt. Man zog aus der Gemeinschaft der Eltern aus und lebte jetzt eine eigene Lebensgemeinschaft in der Partnerschaft. Es war eine deutliche Zäsur. Und dann wurde man eins. Sexualität in der Bibel als Ausdruck der Liebe, der offensichtlich schon als Schöpfungsordnung in eine offiziell, öffentlich bestätigte, verbindliche Beziehung zwischen Mann und Frau gehört. Was in unserer Gesellschaft zumindest immer noch das Standesamt ist. Aber so wie eben Sexualität in diesen Schutzrahmen einer verbindlichen, öffentlichen Beziehung gehört, gehört dann aber eben auch Sexualität regelmäßig und wie selbstverständlich und natürlich als ein sich dem anderen schenken in eine Ehebeziehung hinein. Denn sonst ist Ehe unnötig gefährdet, wenn Partner sich gegenseitig entziehen oder sich nicht mehr verschenken mögen. Und das ist ganz egal, ob man nun ein Jahr oder 10 oder 20 oder 30 verheiratet ist. Ich habe einen etwas blöden Witz gefunden, aber doch ist er irgendwie, finde ich ihn nicht schlecht, nämlich, dass lang verheiratete Ehepaare den ausgefallensten Sex haben. Montag ausgefallen, Dienstag ausgefallen, Mittwoch ausgefallen, Donnerstag ausgefallen. Aber das ist überhaupt nicht biblisch. Paulus schreibt, entzieht einander nicht, entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Also ich kenne überhaupt kein Ehepaar, das mir als Grund genannt hätte, dass sie eine Weile keinen Sex haben, vielleicht eine Woche oder zwei, weil sie die ganze Zeit inbrünstig beten und sozusagen fasten. Also das ist biblisch der einzige gute Grund. Aber man merkt ja schon, da geht es ja nicht um eine Dauerhaftigkeit, sondern auf ein Einverständnis für eine gewisse und doch sicher gemeint kurze Zeit. Sexualität und eheliche Liebe gehören untrennbar zusammen. Und es ist eine zugewandte Liebe gemeint, eine hingebende, verschenkende Liebe. Die Bibel ist da so klar, im Hohelied zeigt sich göttliche Hingabe und Leidenschaft in aller Schönheit. Gott möchte, dass Mann und Frau leidenschaftliche und körperliche Liebe genießen, sich angstfrei begegnen, einander entdecken und Freude aneinander haben. Gott selbst ist doch ein leidenschaftlicher Gott, der sich über Leidenschaft freut, aber Leidenschaft ist nicht zu verwechseln mit Begierde. Es zeigt sich grundsätzlich die positive Einstellung zur Sexualität. Gott hat den Körper und Sexualität geschaffen, aber beides soll geschützt bleiben. Sexualität ist nicht nur biologisch, sondern betrifft den innersten Kern, drückt eine Ganzhingabe, eine Ganzannahme aus, ist das maximale Geschenk von Hingabe. Und ein Geschenk kann man nicht zurückfordern. Ich schenke mich dir ganz, für immer. Sexualität ist Hingabe, eben keine Selbstbefriedigung. Sie ist frei von Gewalt. Es geht um die göttliche Einheit, die wir leben. Unser Körper, schreibt Paulus auch mal im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, ist wie ein Tempel, ein Wohnort für Gott, für den Heiligen Geist. Und deshalb sollen wir nicht den Schutz zertreten, den Gott uns gibt mit seinen Ordnungen? Und im 1. Thessalonicher Brief schreibt Paulus im Kapitel 4, Abvers 3, das ist es, was Gott will, eure Heiligung, dass ihr heilig lebt. Das bedeutet, dass ihr Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Es geht um ein ganz neues Miteinander. Hingabe. Göttliche Einheit. Das ist uns als Ehepaar, glaube ich, besonders auf einem Eheseminar vor 5 Jahren noch mal ganz neu aufgegangen, was das bedeutet. Manfred Engeli, Psychologe, Theologe, Eheberater, hat diese Ellipse, die ihr seht zwischen Mann und Frau, diese Einheit, so beschrieben, als wäre es eine Eheperson. Natürlich lebt in unserer Ehe nicht noch eine dritte Person in diesem Sinne, aber diese wachsende Einheit ist etwas Geistliches, das von uns miteinander gespeist wird. Und das kann verkümmern oder das kann wachsen und Gott abbilden. Und uns wurde deutlich, dass das ein Zufluss von einmal natürlich Gott zu jedem von uns sein muss, aber auch ein Zufluss miteinander, voneinander. Und wir haben uns, schon als wir geheiratet haben, überlegt, dass wir abends noch immer zusammen beten, aber wir haben das öfter auch so gemacht, wenn man da irgendwann mitten in der Nacht ins Bett geht, so dieses, betest du noch? Also so einer hat dann gebetet. Das ist auch okay, kam uns auch nie komisch vor. Aber auf diesem Seminar wurde uns irgendwie deutlich, nein, es geht nicht darum, dass einer etwas gibt. Und bei dem Seminar, ohne dass das irgendwer so übertragen hätte auf unsere Situation, uns beiden wurde deutlich, nein, wenn wir abends beten, ganz wurscht, ob um Mitternacht oder um eins, wir beten noch beide, weil wir beide etwas einspeisen wollen. Wir wollen, dass diese Einheit wächst und das geschieht, indem wir beide etwas dazu beitragen. Also Gott möchte, dass seine Einheit in uns stark wird und wächst und wir können Sorge dafür tragen, dass eine geistliche Einheit in unserer Ehe geschieht, gespeist von beiden Seiten. Ein Vorrecht, wenn wir dieses Geheimnis verstehen. Und wir wissen ja, was passiert, wenn so eine Gemeinschaft gebrochen wird. Dann gibt es schwere Schäden. Wir könnten jetzt mal so 2 Kartonseiten aufeinander kleben und dann wieder auseinanderreißen. Dann würden von beiden Seiten Fetzen auf jeder anderen Seite hängen. Auf jedem bleibt etwas zurück, bleiben Narben und Wunden an der Seele. Ein Teil von uns bleibt immer am anderen haften, wenn eine Beziehung zerbricht. Und deshalb möchte Gott diesen Schutzrahmen einer unlöslichen und lebenslangen Einheit durch seine Hilfe. Und wenn wir lesen in der Bibel, dass wir ein Fleisch sind, dann ist das ja noch mal dramatischer, als wenn man Pappstreifen auseinanderreißt, wenn man Fleisch auseinanderreißt. Also diese Einheit ist eine soziale, körperliche, psychologische Einheit, aber eben auch eine geistliche Einheit. Und Gott ist in diesem unsichtbaren Eheband und Ehebund dabei. Deshalb schreibt Paulus, wenn wir heiraten, sollen wir auf jeden Fall im Herrn heiraten, also in Jesus Christus. Jesus, mit dem wir als Getaufte verbunden sind, er stiftet durch seine Anwesenheit in den Brautleuten noch einmal eine tiefere Einheit. Er durchwirkt diese Einheit mit seiner Gnade und seiner Festigkeit. Und dann gibt es einen Bibeltext im Kolosserbrief. Da schreibt Paulus, die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. Gott möchte, dass wir so tief miteinander verbunden sind. Gott möchte Mann und Frau verbinden, weil Gott die Liebe ist. Gott will die Liebe in dieser Welt und Gott wirkt die Liebe. Von ihm fließt die Kraft zur Liebe. Er wirkt sie. Und Jesus mit seiner vollkommenen Liebe, mit seiner Hingabe ist uns ein Vorbild. Aber wir brauchen es nicht erschwerend hören, wenn wir dieses hohe Vorrecht oder Ideal sehen, sondern wir dürfen ermutigt sein, denn Gott ist der, der uns immer alles bereitstellt, was er für uns vorgesehen hat. Gott gibt uns nicht einen Auftrag und schickt uns los, sondern er bevollmächtigt uns. Er hat alles bereit, damit das in Existenz gerufen wird, erlebbar wird, dieses Geheimnis einer dienenden Einheit. Liebe und Respekt. Einer ordne sich dem anderen unter, sich einander unterordnen. Diese Einheit, die Gott sich vorstellt, die ist gesund und die macht gesund. Die absorbiert den anderen nicht, sondern respektiert die je andere Persönlichkeit. Und dann ist Ehe auch nichts Langweiliges, sondern etwas Spannendes, ein Abenteuer, eine Reise. Natürlich eine Menge Arbeit, weil wir das Beste geben zur Ehre Gottes. Es ist nichts, was wir leichtfertig auf irgend so ein Mittelmaß machen. Wir sind in diesem Monat, mein Mann und ich, 35 Jahre zusammen und waren am Mittwoch 31 Jahre verheiratet. Das ist zuallererst einfach nur Gnade. Bei aller Gnade können wir aber auch eine Menge vermasseln. Ich habe das letzte Woche mit einem Werbegeschenk. Also ich wusste gar nicht, dass es eine Powerbank gibt und was das ist. Ich weiß jetzt, dass das ein Vorteil ist. Wenn ich mit meinem Handy lang unterwegs bin und das nirgends aufladen kann, dann kann ich vorher das Ding aufladen und dann mein Handy daran aufladen, wenn ich keine Steckdose finde. Also richtig praktisch. Aber als ich dieses Werbegeschenk am Dienstag dann benutzen wollte, kurz erklärt bekam, um was es geht, habe ich die Verpackung aufgemacht. Da war ein ganz kleiner Beipackzettel, schon mühevoll mit meiner neuen Gleitsichtbrille nur zu lesen. Und da dachte ich, ach was, also ich meine ein Kabel mit zwei Enden. Hier sind auch zwei Enden. Naja, also es kann ja nicht so schwierig sein, da muss ich ja das Kleingedruckte nicht lesen. Und dann habe ich ein Kabel genommen und habe das also verkabeln wollen. Merkte schon irgendwie, der Stecker scheint nicht so gut zu passen, aber mit bisschen Gewalt kriegt man ja alles auch rein. Und dann funktionierte das irgendwie nicht. Und da habe ich dann meinen Sohn gerufen, wieso das nicht funktioniert. Dann hat er sich das angeguckt und meinte, hast du vorhin vielleicht schon mal da andere Stecker reingesteckt? Ich hatte dann erstmal wieder alles ausgesteckt. Dann meinte ich, ja. Dann meinte er, ja, dann ist das jetzt kaputt. Dann dachte ich so, huch, so schnell kann man irgendwas kaputt machen. Das ist das Problem, wenn wir die Betriebsanleitung nicht lesen. Manchmal gehen wir so leichtfertig mit Sachen um, weil wir denken, das kann ich schon einfach handeln. Und ich meine, es ist zwar bedauerlich, wenn man so eine Powerbank schrottet, wenn man da das falsche Kabel reindrückt, aber Beziehungen zwischen Mann und Frau sind so wertvoll. Wie können wir da meinen, dass wir ohne Gottes Betriebsanleitung dafür irgendwie das gut hinkriegen können? Wie leichtfertig, dass wir so meinen, wir können da irgendwas so rumdrücken und dann schon irgendwas hinkriegen. Also dieses Zerstören dieser Powerbank wird mir noch eine Weile in Erinnerung bleiben. Gott gibt uns eine Betriebsanleitung. Und es gibt im Kolosserbrief, das ist übrigens auch damals der Trautext, den wir uns ausgesucht haben, einen Text, der voller guter Ratschläge ist. Aber ich verstehe die Ratschläge in der Bibel immer als Zusagen. Gott gibt uns ja nicht Ratschläge, die wir nicht erfüllen können, sondern Ratschläge, die uns zeigen, wie es geht. Und es wird gehen mit Gottes Hilfe, weil Gottes Geist in uns lebt, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen. Und da heißt es, ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. So ist Gott. Erstmal spricht er uns was zu. Und dann wissen wir auch, woher die Kraft kommt, dann das andere zu leben. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wenn ihr Gott in eurer Mitte habt, wird euch nichts fehlen. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Dankt Gott von ganzem Herzen. Nicht nur mit Gebeten, mit Liedern, mit geistlichen Liedern zählt Paulus auf. Und alles, was ihr tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen Jesu, ihm zur Ehre. Wenn wir uns einmal auf diesen Text besinnen, können wir mal überlegen, ob unsere Beziehungen davon geprägt sind. Ist das eine angemessene Beschreibung für das, was wir miteinander leben? Das ist Gottes gute Betriebsanleitung. Ich glaube, er möchte, dass wir heute einen neuen Bund schließen, verstehen, was er für uns bereithält in den Partnerschaften, die wir leben, in denen, die wir vielleicht irgendwann einmal leben werden. Dass wir verstehen, was für ein Vorrecht das ist und dass es so etwas Feines und Wertvolles ist, was Beziehung eigentlich sein soll. Nicht dieses Abbild, was wir in unserer Welt oft so flach überall sehen. Und wenn wir da schauen, wichtiger als alles ist die Liebe das, was andere an uns erkennen? Wenn wir unseren Partner fragen würden, fühlst du dich geliebt? Weißt du dich geliebt? Das ist eine gute Frage. Wie können wir das besser hinkriegen? Es geht nicht um uns. Es geht darum, dem anderen in Gottes Sinne zu dienen und zu lieben. Und wenn da steht, lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, steht da ja nicht, jeder separat kann Gottes Wort bei sich wohnen lassen, sondern beieinander. Wie viel Gewicht hat denn Gottes Wort in eurem Miteinander? Wie viel betet ihr miteinander? Wo ist Gott wirklich die Mitte? Ist das kultiviert bei euch? Oder hat da so jeder so irgendwie seine Gottesbeziehung und hin und wieder ist man im Gottesdienst und da sitzt man zumindest nebeneinander oder im gleichen Raum? Lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wohnen. Wie wohnt Gottes Wort in eurer Beziehung? Welchen Raum hat das? Und ich bitte euch, ihr, die noch jünger seid und noch gar keine Partnerschaft habt, nehmt das als gesundes Bild für die Zukunft. Gebt euch nicht mit irgend so was Zehntklassigem ab und zufrieden. Es gibt etwas ganz Großartiges und das könnt ihr mit Gottes Gnade irgendwann leben. Und danach wählt euren Partner aus, mit dem das möglich ist, dessen Sehnsucht das auch ist. Gottes Abbild in dieser Welt zu sein, etwas so Kostbares. Wir sehen hier in diesem Text Gottes Liebe, die wir leben sollen, in seinem vollen Ausmaß. Gottes Geist stellt uns dafür alles bereit. Gott hat sich die Partnerschaft von Mann und Frau in dieser Welt ausgedacht und er ist der erste Betroffene, wenn wir das ruinieren, wenn wir das nicht leben und wenn deswegen viele Menschen davon kein Bild mehr haben, wie Gott ist. Weil wir nicht mehr im positivsten Sinne kämpfen, um unsere Beziehung das Beste geben. Kommunikation untereinander und mit Gott gemeinsame Kommunikation pflegen. Wir feiern wie immer heute Abendmahl. Nicht als Gruppen, sondern es ist individuell möglich, an die Stationen hier vorne zu kommen und Abendmahl zu nehmen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, brach es, dankte und sprach, das ist mein Leib für euch. Und dann nahm er den Kelch nach dem Mahl und sagte, das ist das neue Bündnis, der neue Bund in meinem Blut. Und so oft ihr von dem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr meinen Erlösungstod, meine Liebe mit eurem Leben. Abendmahl ist eine ganz starke Verbindung. Und Abendmahl kann heute eine Einladung sein, ein Bündnis mit Gott zu machen. Ein Bündnis, wenn uns das Glück einer solchen Partnerschaft zuteil wird, sie in Gottes Sinne zu leben. Oder wenn wir eine Partnerschaft haben, mit unserem Partner dieses Bündnis neu festzumachen. Dass es dieses Edle ist, was Gott sich dabei gedacht hat. Und dass es nicht um uns geht, sondern eigentlich um Gottes Ehre in dieser Welt. Jesus Christus ist gestorben und auferstanden. Und schon im Alten Testament heißt es von ihm, auf ihm liegt alle Strafe. Alles, was zwischen uns und Gott stehen kann, uns trennt. Alle Sünde und Scham. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Und Gott heilt auch die Verbindung zwischen Mann und Frau. Er heilt unsere Verletzung, er heilt unsere Vorstellung, die Erfahrungen, die wir vielleicht schmerzlich gemacht haben. Er möchte, dass wir vorbehaltlos, im positivsten Sinne miteinander umgehen, nicht mit den Zerrbildern, die wir erlebt haben, sondern mit seinem gesunden Bild füreinander, dieser tiefen Wertschätzung des anderen Geschlechts. Heute können wir den Bund mit Gott erneuern, aber auch den Bund miteinander und mit Gott einen Bund mit unserem Herzen machen, dass wir seine Betriebsanleitung nicht in den Wind hauen. Ich möchte enden mit einem Beispiel. Ich bin nicht Geigenbauer und so viel verstehe ich davon nicht, aber ich habe was Interessantes darüber gelesen. Martin Schleske ist Geigenbauer und weltbekannte Geiger sollen auf seinen Instrumenten spielen. Und er beschreibt in einem Buch, dass er nach 4 Stunden aufwendiger, mühevoller Arbeit einen Cello-Boden auszuhebeln, also diesen Resonanzboden zu bearbeiten, herzustellen, richtig erschöpft war und sich dachte, boah, was ist denn das für ein hartes Holz, an dem ich diesmal dran bin? Und dann kam ein Blitzgedanke, vielleicht liegt es gar nicht an diesem besonders harten Holz, sondern vielleicht ist mein Werkzeug stumpf geworden. Und dann erklärt er kurz, dass diese Werkzeuge zu schärfen eine relativ aufwendige Sache sind, ganz schwierig, das hätte ich mir gar nicht so vorgestellt. Und dass er den Gedanken schnell verworfen hat, weil er sich nicht so eine Unterbrechung leisten wollte. Und dann hat er lieber mit diesem stumpfen Werkzeug weiterarbeiten wollen. Und es ist ja gar nicht schlimm, und das nehme ich jetzt als Übertragung, dass unser Werkzeug zwischendurch stumpf wird, so ist das. Auch unser Herz wird über die Zeit immer mal wieder stumpf. Durch die Härten des Lebens, durch die Umstände, durch Verletzungen. Wenn wir leben, dann arbeiten wir. Und bei der Arbeit wird man auch stumpf. Das ist nicht schlimm. Das war auch gar nicht so schlimm, als er diesen Cello-Boden herstellen wollte. Schlimm war, und das hat er gesagt, dass er diesen Warnschuss, dass das Werkzeug stumpf ist, überhört hat. Denn es ist sehr fatal, wenn man nämlich weitermacht mit stumpfem Werkzeug, dann ist es nicht nur für den Geigenbauer mühevoll, sondern man ruiniert den Resonanzboden, weil man das Holz zu hart bearbeitet und dann wird das Cello niemals perfekt klingen können. Und das finde ich so ein gutes Bild. Gott möchte, dass wir ein Wohlklang sind, dass wir zusammenklingen, dass eine Einheit, eine göttliche Einheit entsteht. Und wenn wir merken, dass etwas in uns stumpf geworden ist, unsere Herzen stumpf geworden sind füreinander, miteinander, dann ist es gut, dass wir uns eine Unterbrechung gönnen und an Gott, den Meister, schärfer ranlassen, dass er uns wieder unser Herz schärft, weich macht füreinander, damit wir dann in unserem Miteinander den besten Klang am Ende bezeugen können. Sonst arbeiten wir uns mühevoll ab, sonst können Beziehungen so eine Last werden, so eine Mühe machen, so anstrengend und freudlos sein, wie das der Geigenbauer erlebt hat bei seinem Werk. Ich denke, Gott lädt uns heute ganz bewusst ein, dass wir heute, da wo unsere Herzen stumpf geworden sind, für ihn selbst, für einander, für unseren Partner, für unsere Partnerin, dass wir Gott da neu unsere Herzen in die Hand geben, gemeinsam unsere Herzen ihm bringen, wo wir jetzt wissen und neu gehört haben, was Gott sich Wunderbares vorstellt und uns eigentlich als Geschenk gibt. Wir alle verstehen nicht viel vom Geigenbau, aber wir alle verstehen doch, dass es nichts nützt, auf einem verstimmten Instrument noch kräftiger und doller weiterzuspielen. Gott wünscht sich, dass wir uns von Gott neu einstimmen lassen und dann so ein Wohlklang sind. Als Frauen und Männer intims, als Mann und Frau in dieser exklusiven göttlichen Partnerschaft, als Familie und im Großen in der Gemeinde und unserer Gesellschaft. Und ich denke, wir nehmen uns einen Moment zum Innehalten und laden Gott ein, dass er das, was für uns heute wichtig war, dass wir das vor ihm festmachen, dass er das in unser Herz schreibt und dass seine Auswirkungen in unserem Leben geschehen. Vater im Himmel, Jesus, Heiliger Geist, danke Gott, dass du unser Schöpfer bist und dass du uns mit hineinnimmst in dein Schöpfungswirken. Dass die göttliche Einheit in uns ein Spiegelbild finden soll, deine Liebe einen Widerhall finden soll durch uns in dieser Welt. Und danke, dass wir ein Wohlklang sein dürfen und sollen. Dieses Vorrecht, dass wir etwas abbilden dürfen, was du als Kunstwerk bist und geschaffen hast für uns und diese Welt. Und wir beten um Vergebung, wo wir dein Bild schlecht, sehr reduziert weitergegeben haben. Und wir bitten dich um diese Gnade, dass deine gute Veränderung kommt, dass wir uns stimmen lassen, auf dich einstimmen lassen, aufeinander einstimmen lassen, dass von uns so ein Wohlklang ausgeht als großer Segen. Dass wir uns das Gute, was du dir vorgestellt hast, bewahren, uns nicht mit weniger zufrieden geben, bis wir dich in Ewigkeit sehen und alle Kopien nicht mehr zählen, weil wir dich Auge in Auge sehen. Amen.